Ihr seht hier so eine Kette. Wenn die Glieder bei einer Kette fest zusammenhängen, dann ist die Kette auch stark. Ein Glied hängt am anderen und man kann auch etwas bewegen. Aber wenn Glieder einfach übereinander liegen, man trifft sich zwar auch, aber man hat keine Verbindung, dann kann es sehr schnell sein, dass man auseinander geht, weil man einfach auch nicht zusammen ist. Wie gesagt, die heutige Predigt heißt einmütig sein. Seid einmütig. Und ich möchte zuerst einmal alle die ja beglückwünschen und euch auch Mut zu sprechen, die unter Schwierigkeiten hierher gekommen sind. Die kleine Kinder haben, und ich weiß, wie das ist, hatte ja auch mal kleine Kinder, und die dann trotzdem sich aufgemacht haben und wissen, wir kriegen von der Predigt wenig mit, sind vielleicht hinten im Räumchen, aber wir wollen trotzdem irgendwie Gemeinschaft haben. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich möchte auch alle die beglückwünschen und die wissen, ein Teil ja unserer Ehe, also ein Ehepartner möchte gar nicht, dass ich komme. Wir hatten Schwierigkeiten, dass ich zum Gottesdienst gehe. Und doch gehe ich, weil ich Gemeinschaft haben will, Gemeinschaft unter dem Wort Gottes. Ich möchte alle die beglückwünschen, die heute unter Widerständen hergekommen sind und gesagt haben, ich will doch auch dabei sein. Ich will auch heute gleich am Anfang das Ziel meiner Predigt nennen. Du sollst dir darüber Gedanken machen, mit welchen Geschwistern habe ich eigentlich geistliche Gemeinschaft. Denk mit diesem Bild der Kette, bin ich irgendwo angeklinkt oder bin ich wirklich nur ein Kettenglied, das eben hier so zusammenkommt, aber nicht wirklich mit jemand zusammen ist? Mit welchen von den Geschwistern hast du geistliche Gemeinschaft? Kennst du überhaupt die Ziele der Gemeinde, in der du dich befindest? Ja, also wenn man zum Beispiel zusammen ist, wohin steuert eigentlich das Schiff? Wohin soll's gehen? Bin ich da mit dabei? Oder, und, wie förderst du die Ziele? In unserer Predigtreihe sind wir jetzt bei Philipper Kapitel 1, 27 bis 30. Ja, heute habe ich es mit den Zahlen. Also Philipper 1, 27 bis 30. Wer die Bibel vor sich hat, kann es gerne aufschlagen. Wer nicht, links und rechts, da wo der Tom ist, da gibt es Bibeln. Er holt sich schon eine, sehr gut. Auf Seite 1232. Ich lese den Text. Da heißt es: Führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich ist der Paulus gemeint, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Das Erste, was mir hier wichtig geworden ist beim Lesen dieses Textes, dass der Apostel Paulus sagt den Philippern, führt euer Leben. Und zwar führt euer Leben würdig. Was heißt das? Das bedeutet zuerst einmal für dich und für mich ganz persönlich. Wir sind für unser Leben verantwortlich. Wir werden nicht geführt, sondern wir sollen es tun. Sicher führt der Herr Jesus auch seine Schafe. Aber er zwingt nie jemand in diese Führung hinein. Und auch wenn du dich bekehrt hast, auch wenn du gesagt hast, mein Leben gehört dir, Herr Jesus, ganz und gar, so ist doch jeder Tag ein Tag, wo du die Verantwortung hast, ob du dich führen lassen möchtest oder nicht. Der Herr Jesus ist und bleibt ein Gentleman. Er fragt immer, willst du mit mir weitergehen? Er will der Hirte sein, auf jeden Fall, aber er zwingt niemals sein Schaf. Er lässt es freiwillig hinter sich hergehen. Deshalb auch diese Aufforderung an uns. Führt euer Leben würdig. Was ist aber mit der Aussage würdig gemeint? Würdig bedeutet dem Anlass entsprechend oder mit einem entsprechenden Ernst. Wer sich bei einem Hotel für den Empfang bewerben will, wer das also tun möchte, ich möchte gerne bei diesem großen, vielleicht 4- oder 5-Sterne-Hotel, dass die mich anstellen, dass ich auch am Empfang Leute begrüße. Da komme ich nicht mit zerrissenen Jeans und einem T-Shirt, was einfach zu kurz ist. Ja? Es ist irgendwo klar. Vielleicht kaufe ich mir sogar einen Anzug, der mir direkt passt. Maßgeschneidert, weil ich damit zeigen möchte, dass dieser Beruf ja eine gewisse Würde auch verlangt und deshalb kleide ich mich dementsprechend, gebe sogar Geld dafür aus. Wenn es nun hier heißt, führt euer Leben würdig, dann heißt es in diesem Zusammenhang des Evangeliums von Christus. Das bedeutet, liebe Christen, lebt bewusst als Christen. Brüder und Schwestern, richtet euer ganzes Leben so aus, dass das Evangelium als was ganz Kostbares und Wunderbares den Menschen angeboten werden kann. Das Evangelium soll für euch diese eine kostbare Perle sein, nach dem euer Herz schlägt, worüber ihr euch freut. Und wenn dies Evangelium aus eurem Leben weg wäre, dann wäre euer Leben nichts. Nun, was ist denn das Evangelium? Vor 2 Wochen, oder war es 3, als ich das letzte Mal hier über den Philipperbrief auch gesprochen habe, da habe ich das Evangelium ein wenig vorgestellt. Und ich möchte euch, so wie der Paulus auch, daran erinnern. Denn er sagt in 1. Korinther Kapitel 15, 1 bis 5, das ist auf Seite 1205 in unseren Gemeindebibeln, da heißt es, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für eure Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften. 4 Dinge werden im Evangelium betont. Nur noch zur Erinnerung. Einmal geht es im Evangelium immer um Christus und um nichts anderes. Er ist das Zentrum. Christus heißt der Gesalbte. Und Gott hat im Alten Testament Menschen gesalbt mit dem Gedanken, diesen Menschen müsst ihr nachfolgen. Also ihr vom Volk Gottes, vom Volk Israel. Es wurden Könige gesalbt. Und diese Könige, die durften das Volk regieren. Es wurden Priester gesalbt. Und diese durften für das Volk beten. Und jetzt kommt der Gesalbte. Es ist der Christus, der Sohn Gottes. Das bedeutet, der, der Gott nachfolgen will, der Gott im Herzen tragen will, der muss diesem Christus nachfolgen. Er muss der Herr sein in deinem Leben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Jesus ist für deine persönliche Sünde gestorben. Das heißt, wir sind Sünder. Das sagt auch das Evangelium. Das ist nicht zuallererst mal eine frohe Botschaft, sondern zuerst einmal ist das Evangelium eine Botschaft, die sagt, du bist schuldig, du bist ein Sünder. Aber, und das ist dann die frohe Botschaft, dass Jesus für diese Sünde gestorben ist, das ist das Dritte. Wirklich, er dafür bezahlt. Und das Vierte ist, er lebt, er ist auferstanden. Gott hat dieses Opfer angenommen. Du kannst frei sein. Das ist das Evangelium und mehr gibt es zu diesem Evangelium nichts zuzufügen. Und wer an Christus glaubt und ihm nachfolgt, wenn wir nun würdig unser Leben dem Evangelium führen, dann heißt es für jeden, ehre den Herrn Jesus. Und zwar ehre den Herrn Jesus mit einem solchen Leben, das er auch will. Was möchte er denn? Drei Dinge sind mir hier wichtig geworden. Das erste ist, steht fest in einem Geist. Wer das Evangelium schätzt, der schätzt auch den, der mit ihm an diesem Evangelium Anteil hat, der auch an dieses Evangelium glaubt. Als im Ahrental, das heißt in Grassau, Marquardtstein, Unterwössen, wir eingeladen haben, zusammen mit uns in der Bibel zu lesen. Da haben wir auch eine Familie kennengelernt. Der Mann Edi und auch seine Frau Wally heißen fast irgendwie bayerisch, aber sie kommen aus Brasilien mit ihrer Tochter. Die haben sich zu diesem Hauskreis angemeldet. Und ich werde nicht vergessen, als die Wally angerufen hat, habe da meine Telefonnummer gelassen, und dann hörte ich an der Leitung eine Frau sprechen in einem gebrochenen Deutsch. Und sie hat mir mitgeteilt, dass sie die Einladung gelesen hat. Ich habe dann mit ihr einen Termin ausgemacht, weil ich sie nicht gut verstanden habe. Und ich wusste, im Ahrental, da gibt es noch mehr Brasilianer. Eine Rosi und eine Rute. Die Rute habe ich jetzt nicht getroffen, aber mit der Rosi. Ja, die habe ich dann angerufen, habe gesagt, wollen wir nicht zur Wally und ihren Mann fahren? Und dann hat sie gesagt, ja, das tun wir. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und sind dann dorthin gefahren. Und ich habe dann dies gemerkt, obwohl ich vieles nicht verstanden habe, die haben ja dann Brasilianisch gesprochen. Sie waren sehr froh, sich gegenseitig kennengelernt zu haben. Wally war so froh, dass sie jetzt Christen kennengelernt hat. Und sie wollte eigentlich heute auch hier sein. Aber da sie in einer Eisdiele arbeitet und leider heute schönes Wetter ist, ja, muss sie dort sein. Ja, und auch ihr Mann. Und ich werde es nicht vergessen, am Ende hatten wir noch zusammen gebetet. Sie dann auf Brasilianisch und so. Und ich habe dann ihre Freudentränen sehen können. Dass sie jetzt endlich jemand getroffen hat, mit der sie gemeinsam Gott loben kann. Also es war ihr wichtig, irgendwie in sich einzufügen, nicht alleine zu sein. Sie ist schon zweimal dann auch in den Hauskreis gekommen und ja, sie hofft, dass es bald Oktober wird. Sie bleiben in Unterwössen und dann möchte sie noch viel mehr Gemeinschaft auch pflegen, auch sonntags. Wer das Evangelium von Jesus schätzt, schätzt auch den, der an das Evangelium glaubt. Nun, die Aufforderung, die wir hier sehen, dass ihr feststeht in einem Geist, das war dem Paulus damals sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch für uns heute sehr wichtig. Der eine Geist ist natürlich der Heilige Geist, der jedem Glaubenden geschenkt wird. In einem Geist fest zusammenstehen heißt, dass die Gemeinschaft der Christen sich gemeinsam nach dem Wort Gottes ausrichten, denn das Wort Gottes ist ja vom Heiligen Geist gesandt, es ist ja vom Heiligen Geist auch inspiriert. Und wenn jeder, der den Heiligen Geist hat, nun das Wort Gottes vor sich hat, dass wir doch gemeinsam uns danach ausrichten. Wollen wir im Gottesdienst tun, aber auch in Kleingruppen. Sonderwege, die Christen da und dort haben, sind vielleicht allein in einer größeren Gruppe, die sind eigentlich bei dieser Aufforderung ausgeschlossen. Der Christ sollte sich fragen, ist es tatsächlich so, dass nur ich diese rechte Lehre habe und die anderen in meiner Gemeinde sich alle irren? Hat Gottes Geist nur mir diese Wahrheit offenbart, wo doch die meisten wiedergeborenen Christen diese Wahrheit nicht haben? Ich denke, eine gesunde Skepsis ist angebracht. Wenn wir in einem Geist feststehen sollen, dann sollen wir auch annehmen, dass Gottes Geist sich auch im Bruder und in der Schwester auch offenbart. Und dass wir persönlich nicht unfehlbar sind. Dass wir, so wie auch der andere natürlich auch, sich grundsätzlich irren kann. Dass wir eigene Gedanken mit dem Gedanken oder mit Gottes Geist auch verwechseln können. Deshalb brauchen der einzelne Christ auch die Gruppe, dass wir darüber sprechen können. Über den Heiligen Geist sagt der Herr Jesus einmal in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit führen oder leiten. Das heißt, der Jünger und auch die Gemeinschaft der Jünger wird geführt und geleitet. Das bedeutet, es kann möglich sein, dass wir in 5 Jahren mehr über Gott wissen wie heute und in 10 Jahren mehr wie in 5 Jahren. Das heißt, dass ein Jünger Jesu lernen darf und soll. Wir können nicht irgendwo einmal zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, jetzt, ab jetzt werde ich bloß noch schauen, ob der Prediger hier vorne genau das Gleiche glaubt wie ich. Und wenn er was Verkehrtes glaubt, also was anderes glaubt, dann ist der Prediger falsch. Verstehen wir, es man kann in die Situation kommen, dass man auf einmal nicht mehr offen ist, was möchte Gott mir sagen, sondern nur noch vergleicht mit dem, was ich persönlich noch denke und ob das noch übereinstimmt. Jünger von Jesus sind immer Jünger. Sie haben immer einen Lehrer über sich. Der Lehrer ist letztendlich der Herr Jesus. Und er darf uns weiterführen. Wir sind auf dem Weg. Wenn wir fest in einem Geist stehen sollen, dann heißt das immer auch, dass wir miteinander geistliche Dinge besprechen sollen. Wo hast du die Möglichkeit, jetzt für dich, wo nutzt du diese? Ist es für dich ein Ziel, mit deinen Mitgeschwistern in einem Geist festzustehen? Nun kommen wir zur zweiten Aufforderung. Seid einmütig. Was ist einmütig sein? Es ist die Einheit der Gesinnung und des Willens. Wer einmütig mit einer Gruppe ist, der hat die gleichen Interessen. Der will das Gleiche. Der will das Gleiche wie auch die Gruppe. Er setzt sich für diese Ziele auch ein. Kennst du eigentlich die Ziele? Kennst du die Ziele der Gemeinde? Interessiert dich eigentlich dies? Mach einmal einen Stopp in deinem Leben und denk darüber nach. Wisst ihr, wir sind manchmal so in einer Tretmühle. Ja, was wir heute Nachmittag machen, wie morgen ist, wann wir aufstehen, essen, Geld verdienen und so weiter, Schule gehen, ja. Und dann läuft so diese Woche ab. Und diese gleicht sich wieder der anderen und so weiter. Und irgendwann müssen wir mal einen Stopp machen und müssen mal unser Leben bedenken. Ist es noch so okay? Vielleicht war das vor 5 Jahren mal so richtig. Aber es könnte sein, dass Gott dir durch die Predigt mal einen Stopp setzen will und sagen möchte, überdenk einmal dein Leben. Dass wir einfach Gegebenheiten hinnehmen, weil wir sie schon über Jahre so tun, sind auf den Prüfstand zu setzen, ist es heute noch genauso notwendig, genauso wichtig. In unserer Gesellschaft wird der Individualismus sehr groß geschrieben. Man beklagt dies zwar, also der Staat weiß das auch, jeder ist nur noch sich selbst der Nächste, man wünscht ein Miteinander, aber wo beginnt man denn selbst, so den ersten Schritt zu tun? Wo suche ich und wo suchst du die Einmütigkeit? Wo lässt man sich noch vor einen gemeinsamen Karren spannen? Ja, wo andere mitziehen und ich auch dabei bin. Das nächste, miteinander kämpfen. Auch hier wird die Gemeinschaft betont. Auch wenn wir uns hier in Deutschland relativ sicher fühlen, hat Christsein immer mit Kampf zu tun. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber wenn ich an mein eigenes Leben denke, weiß ich, es geschieht keinen Tag in meinem Leben, wo ich nicht auch kämpfen muss. Kampf gegen Schuld und Sünde. Ich bekenne euch auch, dass ich des Öfteren verliere und um Vergebung bitten will und muss und dann wieder diesen Kampf aufnehme. Es ist so. Kampf gegen Versuchung und Lauheit kenne ich aus meinem eigenen Leben, aus der letzten Woche. Ein Kampf auch für die Wahrheit zu stehen und nicht einzuknicken. Es ist einfach so. Wie in meinem Herzen Ich habe ein sehr starkes Harmoniebedürfnis, dass ich den anderen einfach stehen lasse in seiner Meinung. Und dann bin ich in der Gefahr, einfach zu sagen, gut, okay, das kann ja auch stimmen. Und in meinem Herzen schreit es, nein, es stimmt nicht. Verstehen wir? Ein Kampf gegen den Widersacher. Christsein ist auch ein Kampf, um den Zusammenhalt zu bewahren. Wir stehen auch in einem Kampf. Und wenn wir auseinanderdriften, dann ist es ein Kampf, wieder zurückzukehren. Für mich ist die Wüstenwanderung von Israel ein Beispiel für das Leben eines Christen. Ihr wisst ja, im Alten Testament wird das Volk Gottes beschrieben, wie es als Sklavenvolk in Ägypten war. Dort hatte dieses Volk einen mächtigen Herrscher, der Pharao. Und dieser Pharao hatte dieses Sklavenvolk schrecklich geknechtet. Es musste Sklavendienste machen, arbeiten bis zum Umfall. Aber Gott hatte einen Erretter geschickt, den Mose. Und Mose hatte durch Wunder Gottes dieses Volk herausgeführt und dann ging dieses Volk auf der Wüste, in der Wüste zu einem Ziel ins gelobte Land. Und diese Tatsache ist für mich ein Beispiel. Ein Beispiel für das Leben eines Christen. Wir waren unter der Knechtschaft des Satans. Und wir würden darunter untergehen, arbeiten bis zum Umfallen und keine Hoffnung haben. Aber Gott schickt seinen Messias, Jesus, und er rettet Leute aus dieser Sklaverei heraus, mit dem Ziel, ins gelobte Land, in den Himmel zu gehen. Jetzt sind wir auf der Wüstenwanderung. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir folgen dem Führer Jesus Christus nach, der uns führt, dem Hirten. Wie war es aber jetzt in der Wüstenwanderung? Gott hat einmal dem Volk eine Warnung gegeben. Denn das Volk Gottes erlebte feindliche Angriffe auf dieser Wüstenwanderung. Vor einem hinterhältigen und bösartigen Stamm, dem Stamm Amalek. Gott sagt später etwas über die Strategie von Amalek. Und diese sollten wir uns merken. Und diese steht in 5. Mose 25, 17. Da heißt es, gedenke daran, was dir Amalek angetan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt und alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt wurdest und wie er Gott nicht fürchtete. Das heißt, das Volk Gottes ging gleichmäßig, aber nur die Starken. Die anderen waren weiter hinten, konnten nicht Schritt halten, haben vielleicht auch gebummelt. Manche waren in der Nähe der Bundeslade, ja, die ja getragen worden sind, und andere waren weit hinten. Und Amalek griff dann diese an. Er schnitt sie von der Herde ab, ja, und die waren dann hinten, auf einmal nur noch auf sich alleine gestellt. Er hatte sie vereinzelt und dann getötet. Das war die Strategie. Vereinzeln und dann töten. Nicht mehr in der Kette sein, vereinzeln, ab und zu nochmal kommen, wenige kommen und dann untergehen. Wo befindest du dich? Bist du in der Nachhut? Hast du den Blick für das Ziel verloren? Wenn es so ist, dann bitte rücke auf. Komm in die Mitte, bitte. Such den Kontakt, Bibelstunden, Hauskreise, gemeinsamer Dienst, irgendwie. Befindest du dich aber irgendwie vorne, dann blicke auch zurück. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Dass du sie ermutigst und dass du die Hand reichst, dass du sie einlädst. Bitte komm. Der Herr Jesus sagt einmal seiner Gemeinde in der Stadt Sardes, da sagt er ihr in Offenbarung 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt also der Allerhöchste, ja, der Herr Jesus, schreibe jetzt, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. Liebe Geschwister, der Weg ins gelobte Land ist nicht nur ein Marathonlauf für den Einzelnen, dass der Einzelne ins Ziel kommt. Es sieht so aus, dass es auch ein Mannschaftslauf ist, dass wir uns drüben im Himmel darüber freuen, da ist noch einer von Traunreuth. Da ist noch einer hier, der in den Gottesdienst gekommen ist. Da ist noch einer herzlich willkommen. Wir kennen uns schon von hier. Wir sollen uns im Himmel wiederfinden und ich schaue euch an und ich hoffe, dass ich euch drüben auch sehe. 40, 50 Jahre, ja. Gut, für die Jüngeren ist es vielleicht noch 70, aber keine 100 mehr. Hier heißt es, steht fest in einem Geist, seid einmütig und kämpft miteinander. Wie sind diese Gedanken für dich? Haben sie dich erreicht? Willst du Schritte, neue Schritte gehen? Willst du dafür beten, dass Gott dich in der Weise lenken darf? Ich sehe, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Deshalb der letzte Text nur noch kurz. Wisst ihr, warum, dass wir zusammenstehen müssen? Weil wir auch hier leiden werden. Wir werden leiden, wenn wir das Evangelium sagen. Denn das Evangelium heißt, kehre um von deinem bösen Weg und kehre zu Gott um. Lass dir deine Schuld vergeben und nimm den Herrn Jesus an. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet für den einzelnen Menschen, der dies zuerst mal hört, dass in seinem Herzen ein Widerstand da ist. Er will das nicht. Und doch müssen wir diese Botschaft sagen. Wir können um des Evangeliums willen ausgegrenzt werden. Und da ist es dann so, dass wir sicher den Herrn Jesus haben, zu dem wir unsere Not sagen können und er uns auch versteht. Aber wir brauchen uns auch gegenseitig. Wir brauchen Ermutigung, dass jemand vielleicht seine Hand mal auf die Schulter legt und sagt, ich verstehe dich, weil ich das auch mitgemacht habe. Verstehen wir? Wir sollen nicht allein sein. Das ist auch Seelsorge Gottes an uns, weil er weiß, wir werden hier noch weinen in dieser Zeit. Tränen werden im Himmel abgewischt und da werden wir nicht mehr weinen. Aber hier wird noch geweint. Hier brauchen wir Ermutigung. Und die abschließende Frage für euch, für mich ist dann auch dies: Möchte ich mich als Glied, der ich den Herrn Jesus kenne, einklinken lasse in andere Glieder, die mit mir zusammen, gemeinsam auf dem Weg zum Himmel sein? Und möchte ich ermutigen, meine Geschwister ermutigen? Amen.